HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Innenminister Peter Beuth und Justizminister Roman Posek fordern die Bundesregierung auf, mehr gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch zu tun. Um die Täter zu fassen, müssten Internetanbieter verpflichtet werden, IP-Adressen nicht sofort zu löschen, sondern zu speichern. Beide Minister informierten sich bei einem gemeinsamen Besuch im Landeskriminalamt bei Ermittlern und Staatsanwälten über den Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie im Internet. Dieser Kampf wird aber nicht nur in Wiesbaden geführt, sondern auch in Mittelhessen. Genauer gesagt in Gießen. Andreas Meyer-Feist.
Wenn Christine Friedl über ihren Job spricht, klingt das sachlich nüchtern fast ein bisschen bürokratisch. Vielleicht ist das auch ein Schutz gegen das, was sie täglich aushalten muss. Den Blick in gesellschaftliche Abgründe. Wenn sie einen mutmaßlichen Täter identifiziert hat und mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür steht, weiß sie nicht, was sie erwartet.
Diese Durchsuchungen ziehen in der Regel die Sicherstellung von relativ vielen Datenträgern mit sich. Das können PCs, Handys, jegliche denkbare Speichermedien sein, ist belastend. Wir sprechen alltäglich über die Inhalte, die wir da sehen.
300 Beamtinnen und Beamte sind dafür eingesetzt in Hessen. Es ist nicht nur eine Arbeit vor dem Computer.
Wir sind ja auch im direkten Kontakt mit den Geschädigten, mit den Opfern.
Christine Friedl arbeitet in der besonderen Aufbauorganisation Fokus. Hier werden die Ermittlungen des Landeskriminalamtes seit 2 Jahren konzentriert. Insgesamt wurden 2021 in Hessen mehr als 1000 Straftaten gemeldet. Tendenz steigend. Digitale Spuren im Netz müssten besser gesichert werden. Der CDU-Politiker Peter Beuth fordert,
dass wir über einen längeren Zeitraum IP-Adressen speichern bei den Providern, damit die Ermittler halt am Ende Erfolg haben, um realen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen dann auch wirklich durch unsere Arbeit verhindern zu können.
Justizminister Roman Posek warf dem Bund vor, Datenschutz vor den Kinderschutz zu stellen.
Und natürlich muss hier ein starkes Signal von einem handlungsfähigen Rechtsstaat auch nach draußen gesendet werden. Das schreckt auch potenzielle Täter ab.
So sieht es auch Hauptkommissarin Christine Friedl im Polizeipräsidium Gießen, die tagtäglich mit Taten und Tätern konfrontiert ist. Mit der IP-Adresse kann sie herausfinden, welcher Internetzugang zu einem bestimmten Zeitpunkt benutzt wurde.
Wir brauchen diese Daten, denn wenn wir diese Daten nicht haben, kann ein bestimmter Teil der Ermittlungsverfahren nicht dazu führen, dass wir am Ende des Tages wissen, wer der Tatverdächtige ist und wer diese Tat begangen hat.
Einen Erfolg hat sie und ihre Abteilung gerade erst verbuchen können. Die Generalstaatsanwaltschaft hat heute vor dem Landgericht Fulda Klage erhoben gegen einen ehemaligen Lehrer aus Göttingen. Der 47-Jährige soll in Nord- und Osthessen über viele Jahre hinweg Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Die Polizei ist ihm auf die Spur gekommen, weil er kinderpornografische Dateien weitergegeben hatte.
IP-Adressen speichern, um Tätern auf die Spur zu kommen, so die Forderung von Hessens Innenminister Peter Beuth und Justizminister Roman Posek. Andreas Meyer-Feist über die schwierigen Ermittlungen im Bereich Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wie können wir mit kleinen Veränderungen unser Leben nachhaltiger gestalten? Genau dieser Frage gehen gerade viele sogenannte Green-Tech-Unternehmen oder Forschungsgruppen in Hessen nach. Also Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie, Chemie, Biotechnologie und Materialwissenschaften. Und für junge, kleine Unternehmen aus diesem Bereich soll es jetzt ein neues Zentrum geben, wo sie ihre Ideen in die Tat umsetzen können. Nämlich in Gernsheim im Kreis Groß-Gerau. Anna Vogel berichtet.
Die Gesichter von Moritz Lehnhardt und seinen beiden Geschäftspartnern strahlen an diesem Morgen in Gernsheim. Die 3 jungen Männer, Ende 20, haben gerade erst den Hessischen Gründerpreis gewonnen mit ihrer Idee, Verpackungsmaterial von Paketen mit Stroh nachhaltiger und kompostierbar zu machen. Und jetzt können sie als erstes Start-up bei dem neuen Projekt Green Tech Accelerator in Gernsheim damit in Produktion gehen, so Moritz Lehnhardt.
Das ist natürlich super klasse, weil wir vorher die ganze Zeit bei uns zu Hause oder ganz am Anfang an der TU Darmstadt diese Idee erstmal nur auf dem Papier entwickelt hatten. Und jetzt gibt es wirklich mal die Phase, wo es in die Umsetzung kommt. Klar, wir produzieren gerade bei mir zu Hause im Keller mit einer sehr kleinen Maschine, aber das kann ja nicht der Maßstab sein, den wir anstreben, um die Umwelt zu schützen. Und das ist für uns ein sehr, sehr spannender Schritt.
Ein Schritt, den die 3 jungen Unternehmer dabei nicht alleine gehen. Denn sie sind mit ihrem Startup Teil des sogenannten Green Tech Accelerators auf dem Gelände der Pharmafirma Merck. Was dessen Ziel ist, erklärt Kai Beckmann aus der Geschäftsleitung von Merck.
Für eben Startups, Ausgründungen aus den Universitäten, dann eine Plattform bieten, zu entwickeln, zu akzelerieren, zu beschleunigen. Daher kommt der Begriff und das machen wir hier in Gernsheim.
Sprich, Start-ups im Bereich Umwelttechnologie sollen sich hier in Gernsheim ansiedeln, vernetzen und zusammen größer werden können. Ein Projekt, das genau in die richtige Richtung geht, findet Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Diese sogenannten Green Start-ups, die wirklich Ideen entwickeln, wie wir unsere Probleme, die wir jetzt haben, auch lösen können, nachhaltiger werden können, effizienter werden können, die brauchen einen Ort, wo sie auch produzieren können und genau der entsteht hier.
Kai Beckmann von Merck macht eine ausladende Geste. Er steht vor einer von wenigen kleinen Hallen, die es bisher auf dem sogenannten Fluxum-Gelände zwischen Gernsheim und Biebesheim gibt. Vor ihm erstreckt sich viel grüne Wiese, genauer 26 Hektar bebaubare Fläche. Kai Beckmann erklärt.
Hier ist ein riesiges Industrieareal, eines der größten noch ungenutzten Chemieindustrieareale in Deutschland. Und hier kann man auch wirklich Produktion tätigen.
Das Herzstück des Green Tech Accelerators soll dann 2025 fertig sein, nämlich ein modernes Gebäude mit Büros und Laboren. Bis dahin sollen die bestehenden Hallen genutzt werden. In eine solche ziehen im Frühjahr auch die drei jungen Gründer aus Darmstadt ein, um Verpackungsmaterial aus Stroh zu produzieren. Bis dahin gibt es viel zu tun. Maschinen kaufen, Personal einstellen, rechtliche Fragen klären. Besonders gespannt sind die drei auch schon, wer in die anderen Hallen einziehen wird und welche Produkte hier in Gernsheim schon in wenigen Monaten vom Band laufen werden.
Das war ein Beitrag von Reporterin Anna Vogel. Was erzählen uns Leichen über Corona? Die Gerichtsmedizin in Frankfurt forscht darüber seit Beginn der Pandemie. Die Frage aller Fragen: Sterben die Menschen mit oder an Corona? Reporter Franco Foracci durfte bei der Obduktion einer Corona-Leiche dabei sein.
Die Geräusche gewöhnungsbedürftig, die Szenerie eher wie in einem Thriller. Wir sind in einem besonders geschützten Saal der Frankfurter Gerichtsmedizin. Der Körper einer 80-Jährigen auf dem Seziertisch, ein Corona-Fall. Die Viren sind noch hochinfektiös, aber ist sie an Covid-19 gestorben oder fiel sie einem Verbrechen zum Opfer? Sie wurde zu Hause leblos aufgefunden. Gerichtsmediziner Marcel Verhoff sucht nach konkreten Spuren.
Das Gewebe schmutzig, dunkelrot, trocken verfärbt, keine entzündlichen Veränderungen. Punkt.
Der Professor diktiert direkt in sein Gerät. Das Team arbeitet mit FFP3-Maske und kompletter Schutzkleidung. Der Körper der Frau wird vom Hals abwärts aufgeschnitten, die wichtigsten Organe genau angeschaut. Jetzt wird's richtig blutig und doch wichtige Arbeit. Der Zustand von Gewebe und Organen muss genau beschrieben, erfüllt und bewertet werden. Lunge, Herz, Leber und auch das Gehirn. Der Virusbefall ist wenig sichtbar. Der erste Eindruck des Dreierteams, die Frau ist wohl vor allem an Unterkühlung gestorben. Aber
das entlastet eigentlich alle und Verbrechen erst recht nicht. Ich meine, wir hatten auch so keine frischen Verletzungen gefunden, keine Hinweise für äußere Gewalt. Das ist einfach die Erkenntnis, wir brauchen, um die Befunde zu objektivieren und um auch vor allen Dingen frühere Stadien zu bekommen, brauchen wir immer das Mikroskop.
Über 80 Corona-Leichen aller Altersgruppen hat das Gerichtsmedizinische Institut in Frankfurt seit Sommer 2020 erforscht. Damit gehören sie zu den wichtigsten Experten in Deutschland, die wissen, was uns Corona-Leichen erzählen. Die Frankfurter betreiben in diesen Fällen Dauerforschung und haben auch an anderen Studien teilgenommen. Auf die Frage, ob die Menschen, deren tote Körper bisher untersucht wurden, nicht sowieso bald verstorben wären, antwortet Professor Verhoff eindeutig.
Und da muss man ganz klar sagen, nein, die Menschen sind alle an Covid verstorben. Und das heißt aber nicht, dass die Vorerkrankungen jetzt keine Rolle gespielt haben. Umgekehrt kann man sagen, hätten sie die Infektion nicht gehabt, wären sie in dem Moment nicht verstorben.
Nach fast 2 Wochen sehen wir Professor Verhoff und sein Team wieder. Unter Mikroskop untersuchen sie die Körperproben genauer. Und sie sind sich nach wenigen Minuten sicher. Die alte Dame ist doch an Corona gestorben, nicht an Unterkühlung allein. Die war eine Folge einer Covid-Infektion.
Und dann waren wir fast überrascht, dass wir dann doch so eine starke Schädigung der Lunge gefunden haben und auf der anderen Seite einen Befall der Nieren. Und damit wird es eigentlich erklärlich, dass sie also durch diese Erkrankung in diese hilflose Situation gekommen ist und letztlich durch die Erkrankung angestoßen den Unterkühlungstod erlitten hat.
Damit gäbe es bei der alten Dame wohl kein Verbrechen aus Menschenhand.
Welche Erkenntnisse kann man bei der Obduktion von Corona-Leichen erlangen? Dieser Frage geht die Gerichtsmedizin in Frankfurt nach. Ein Bericht von Franco Foracci war das. Es kommen immer mehr Geflüchtete auch zu uns nach Hessen. Bis zu 70 Menschen sind das jede Woche. Im Vogelsbergkreis und im Kreis Fulda stehen Wohncontainer bereit, um die Menschen unterzubringen. Denn die Suche nach privaten Wohnungen wird immer schwieriger. Lokalpolitiker fordern Unterstützung von Land und Bund und eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Reporterin Petra Klostermann berichtet uns.
Die 6000 Seelengemeinde Hof Bieber in der Rhön beherbergt momentan 70 Geflüchtete. Nach der 3%-Regel müsste Hof Bieber 180 aufnehmen. Aber wie, fragt sich Bürgermeister Markus Röder.
Das geht nicht unendlich. Privater Wohnraum fällt weg. Unterbringung in Bürgerhäusern oder auch in Dorfgemeinschaftshäusern oder in Sporthallen ist momentan nicht in der Diskussion. Dann braucht es aus meiner Sicht Strategien, wie man dort in Camps oder anderen Unterbringungsmöglichkeiten die Flüchtlinge beherbergt. Und da braucht es eine Strategie, was macht das Land. Und auf der bundespolitischen Ebene muss natürlich klar sein, brauche ich ja mal eine Prognose. Was kommt denn, damit man sich darauf einstellen kann? Und das erfahre ich schon in unserem Dreiklang.
Aus Bund, Land und Kreis. Es fehlen passende kommunale Gebäude und viele Vermieter wollen ihre Wohnungen nicht mehr zur Verfügung stellen.
Die Bereitschaft geht auch zurück, weil man merkt, es dauert doch anscheinend länger. Und ich habe so die Befürchtung, man hilft mal gern für ein Vierteljahr, für ein halbes Jahr, vielleicht auch für ein Jahr, aber eben nicht permanent und dauerhaft.
Die Bürgermeisterkreisversammlung hat vor wenigen Tagen beschlossen, Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sind erstmal tabu. Klaus-Dieter Vogler, Bürgermeister von Dippertz, begründet das so.
Die Vereine waren in den letzten 2-3 Jahren schon sehr, sehr eingeschränkt. Und jetzt entsteht wieder Vereinsleben. Unsere Bürgerhäuser werden sehr oft und regelmäßig genutzt. Und das wieder zurückzudrehen in Zeiten von Corona, ich denke mal, das wäre für das Vereinsleben schlecht. Es sind Veranstaltungen geplant, es sind Weihnachtsfeiern geplant. Die Fastnachtskampagne steht an und das würde auf Unverständnis stoßen. Und das würden die Vereine und die Bürgerinnen nicht nachvollziehen.
Die Stadt Alsfeld im Vogelsbergkreis hat ein Containerdorf für 400 Geflüchtete errichtet. Fulda baut gerade eins für bis zu 150 Menschen. Fuldas Landrat Bernd Weude.
Aber das ist eben die Problematik. Je größer eine Einrichtung ist, je mehr Nationalitäten auf engem Raum zusammenleben, umso größer ist unter Umständen die Problematik. Und deshalb ist ja diese Forderung der Begrenzung. Es nutzt ja nichts, wenn wir alle, die zu uns kommen, aufnehmen müssen. Und der Konsens in der Bevölkerung nicht mehr gegeben ist. Das ist meine große Sorge.
Das Containerdorf in Fulda steht unmittelbar neben der Hochschule. Die Mensa wird die Geflüchteten verpflegen. Und auch die Studenten wollen sich einbringen mit Deutschunterricht und sozialen Angeboten, sagt die AStA-Vorsitzende Viktoria Stubbe.
Also wir können das Kaffeechaos hier zur Verfügung stellen und dann war ein Familiencafé im Gespräch. Wir haben hier im Kaffeechaos eine Küche, dass man gemeinsam Kochabende macht, internationale oder kulturell internationale Abende einfach macht und dann einfach das Programm erweitert um die Hilfen, die benötigt werden und langfristig Sinn machen.
Die ersten Bewohner im Containerdorf Fulda werden Anfang Dezember erwartet. Aber spätestens Weihnachten werden die Kapazitäten dort erschöpft sein.
Wo kann man die Menschen, die zu uns geflüchtet sind, zum Beispiel aus der Ukraine, unterbringen? Reporterin Petra Klostermann war das mit einem Beitrag zu diesem Thema aus Osthessen. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und weitere News aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.